Herzlich willkommen bei einem Podcast, der brisant werden könnte, denn das Thema ist brisant. Auf der einen Seite die Landwirte, gerade in Berlin ja demonstriert für bessere Bedingungen. Auf der anderen Seite der Naturschutz, der sagt, die Landwirte müssen was ändern. Und mittendrin sind wir beide, Patrick Mels und Kathleen Berger.
Für die Landwirte heute da Albert Rohlmann vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband und für den NABU im Kreis Steinfurt Gisbert Lütke. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie heute beide da sind.
Ja, danke.
Wir als Medien, und jetzt jammern wir mal an dieser Stelle, haben es in diesen Tagen ja auch nicht leicht. Wir berichten über Landwirte, dann sagen die Umweltschützer, hört auf. Berichten wir über die Umweltaspekte, sagen die Landwirte, nee, so ist es nicht, hört auf. Also haben wir uns überlegt, bringen wir Landwirtschaft und Umweltschutz in ein Studio, reden wir über die ganzen Vorurteile und schaffen diese doch einfach aus der Welt.
Herr Rohlmann, fangen wir mit der ersten Frage an. Was hat Landwirtschaft mit Umweltschutz zu tun?
Landwirtschaft hat sehr viel mit Umweltschutz zu tun, weil da, wo wir arbeiten und wirken, arbeiten wir immer in der Natur. Und wenn wir in der Natur arbeiten, draußen sind, hat das auch was mit Umweltschutz zu tun. Also sobald wir die Felder bestellen, sobald wir das Grünland pflegen, den Wald pflegen oder Ernten bewirtschaften, sind wir immer mit Natur und Umwelt verbunden und unterwegs.
Herr Lütke, aus Ihrer Sicht, der größte Teil der Fläche in Deutschland wird für Landwirtschaft genutzt. Was sind die Auswirkungen auf unsere Umwelt?
Ja, ich denke, dass zunehmend ungenießbare Grundwasser, was wir für die Gewinnung von Trinkwasser benötigen, die hohen Antibiotika-Rückstände und insbesondere die hohen Nährstoffeinträge in die Fläche, in den Boden, zeigen, dass Landwirtschaft relativ wenig mit Naturschutz gemein haben. Ich denke, Landwirtschaft wirkt sich zunehmend belastend auf die Natur und Umwelt aus.
Diese neue Düngeverordnung macht die Landwirte ja garstig. Darum ging es ja auch größtenteils bei den Streiks. Sie sollen schuld sein am Nitrat im Grundwasser. Und viele Bauern sagen, das ist gar nicht so. Deutschland wiederum auf der anderen Seite droht ja die Strafe von 850.000 Euro pro Tag. Das sagt die EU. Das sind Steuergelder. Das betrifft uns also alle. Wir waren jetzt in der Region von Münster bis Osnabrück unterwegs und wollten von unseren Hörern wissen, was beschäftigt euch in Sachen Landwirtschaft und Umweltschutz? Und der Dünger war immer ganz vorne mit dabei.
Vorwurf wäre zum Beispiel, dass die Bauern das ganze, ihre ganze Gülle auf den Feldern verteilen, dass das in das Grundwasser sickert und dann eben auch bei der nahegelegenen Bevölkerung ankommt im Trinkwasser. Und das sehr schädlich ist.
Landwirte sollen ja in Zukunft weniger Düngemittel einsetzen. Also sind sie schuld?
Also wir haben sicherlich eine Nitratbelastung im Grundwasser. Die wollen und können wir auch gar nicht wegdiskutieren. Wir haben auch unseren Anteil daran. Wir arbeiten allerdings auch schon seit 20, 25 Jahren daran. Grundwasser hat ein langes Gedächtnis. Und wir sind im Prinzip 1996 mit der ersten Düngeverordnung gestartet, die noch sehr locker war aus heutiger Sicht. Man hätte sicherlich unterwegs manchmal vielleicht schon schneller Dinge umsetzen können. Man hat aber auch viele Dinge vor 20 Jahren noch gar nicht gewusst. Also dieser Kenntniszuwachs in der Wissenschaft, den brauchten wir auch erst, um die Dinge umzusetzen, so wie wir sie schon in den letzten 10 Jahren machen.
Was regt Sie jetzt konkret an diesen Düngeregeln auf?
Konkret ist es, wir haben ja in 2017 eine Düngeverordnung nochmal eine Verschärfung bekommen, was jetzt der EU ja nicht weitreichend oder hinreichend genug ist, um das Grundwasser zu schützen. Und dieses nochmal Nachlegen auf 2017, das ist es, wo wir auch fachlich nicht mehr mitgehen können, weil wir sicher glauben, dass Pflanzen da nicht mehr ernährt werden können und wir mit schwächeren Pflanzen gar nicht unbedingt das Grundwasser schützen, sondern vielleicht auf niedrigerem Niveau genauso fahren. Und wir glauben oder wissen, dass wir die Pflanzen ernähren müssen. Und die Kunst ist es eben, dass wir es hinbekommen, Entzug mit Zufuhr einhergehen zu lassen. Und das eben nicht in einem Labor und nicht in einem Gewächshaus, sondern draußen in der freien Natur.
Herr Lütke, Düngereinsparung führt zu geringem Pflanzenwachstum. Teilweise richtig, ja, nein. Warum?
Grundsätzlich ist das richtig, was Herr Rohlmann sagt. Aber wir müssen konstatieren, dass wir in 2005 noch flächendeckend unterhalb der Nitratgrenzwerte gelegen haben. Seitdem haben wir die Wasserkooperation und wir liegen jetzt mit nahezu im Schnitt 200 Milligramm Liter, mit einer vierfachen Überschreitung des Grenzwertes deutlich vorne. Und wir im Naturschutz sind schon davon überzeugt, dass landwirtschaftliche Produktivität da ihre Grenzen erreicht hat, wo Umweltbelange massiv belastet und beeinträchtigt werden. Und diesen Punkt haben wir deutlich überschritten. Die Wasserkooperationen, die hier angeführt werden, sind offensichtlich wirkungslos und das seit langem.
Was glauben Sie, was gemacht werden müsste? Die Landwirte haben jetzt diese Düngeverordnung, wo sie sagen, die ist zu strikt. Da ist die EU erstmal übers Ziel hinausgeschossen. Es muss ja irgendwo eine Einigung möglich sein. Was wäre da aus Sicht der Naturschützer der richtige, der goldene Mittelweg?
Wir haben Futtermittelimporte von über 12 Millionen Tonnen jedes Jahr. Das heißt, zu dem Futter, was hier erzeugt wird, sind das Nährstoffe, die nach der Verdauung durch die Tiere auch anfallen und hier verbleiben. Hinzu kommen die enormen Nährstoffanfälle aus den Agrar- oder Biogasanlagen. Wir zielen auf eine flächengebundene Tierhaltung. Ein Landwirt sollte nicht mehr Tiere halten können, wie er Futtermittel auf der eigenen Fläche herstellen und produzieren kann. Und damit tragen wir, denke ich, zu einer deutlichen Entlastung, zu einer deutlichen Entschärfung der im Raum stehenden Problematik bei.
Herr Rohlmann, wie realistisch ist das? Was sagen Sie zu diesen Vorschlägen?
Also wir haben eine flächengebundene Tierhaltung von der anderen Seite her gesehen oder betrachtet, weil die Nährstoffe, die natürlich bei der Tierhaltung anfallen, auf der Fläche wieder verwertet werden. Und wir haben zwei Grenzen eingezogen in der Umsetzung. Einmal 170 Kilogramm N tierischer Herkunft, die maximal auf einem Hektar ausgebracht werden dürfen. Und zum anderen haben wir eben den Entzug Stickstoff exempt und der Rest darf dann mineralisch ergänzt werden. Und von daher ist die Tierhaltung flächengebunden und habe ich mehr Nährstoffanfall auf meinem Betrieb, muss ich mich darum kümmern, ob ich bei meinem Nachbarn im Austausch Nährstoffe abgeben kann. Und das wird vielfach praktiziert. Also wir selbst haben Nachbarn, die keine Tierhaltung mehr haben. Von denen kaufen wir teilweise die Ernte. Wir übernehmen für die teilweise Arbeiten mit, aber sie sind selbstständig als Landwirt unterwegs und dafür bekommen sie von uns oder wir tauschen die Gülle dann aus. Das ist also keine andere Vorgehensweise, als wenn ich die Flächen gepachtet hätte.
Ja, Herr Lüttke?
Also wenn dem so wäre, dann hätten wir die Problematik ja nicht. Und die ist ja nicht wegzudiskutieren. Wir haben die hohen Nitrat- und Nährstoffeinträge im Grundwasser. Das sind ja Fakten. Dass wir selbst vor dem Hintergrund der hohen Nährstoffe, die im Kreis Steinfurt anfallen, dann auch noch Nährstoffimporte aus den Niederlanden aufnehmen, wo die Landesregierung Ende 2017 eingestehen musste, dass sie die Empfänger nicht identifizieren kann, nicht mehr identifizieren kann. Und da streicht er noch einmal, dass das System offensichtlich nur unzureichend oder gar nicht funktioniert. Ich halte von diesen Güllebörsen gar nichts, weil wir das eigentliche Problem nur verschieben, wenn überhaupt. Warum wird Gülle in der Nacht ausgefahren? Das sind ja Dinge, die können wir überall beobachten.
Also das ist eine maßlose Unterstellung, Herr Lüttke. Ich denke, so kommen wir auch heute hier nicht zueinander. Das zeigt wieder, wie weit wir voneinander entfernt sind. Sie selbst haben mich einmal angezeigt und haben über mehrere Stellen versucht, meine Vorgehensweise zu hinterfragen, dass wir kriminell, wie Sie es immer behaupten, unterwegs sind. Und Sie selbst waren bei mir auf dem Betrieb und haben nachher eingestanden, so wie wir Landwirtschaft machen, ist das vorbildlich und in Ordnung. Das war vor 3-4 Jahren, da war auch gewerbliche Tierhaltung dabei. Ich denke, in dieser scharfen Tonlage werden wir nie zueinander finden. Dann werden wir sicherlich Landwirtschaft mit Umweltschutz und Natur in Einklang bringen, aber dann werden wir wenig Gemeinsamkeiten entwickeln können.
Was wären denn Lösungen Ihrer Meinung nach, Herr Rohlmann? Also Gülletourismus hat Herr Lüttke jetzt gerade angesprochen. Warum ist das wichtig?
Ja, Gülletourismus, das ist ja immer das Negativbeispiel Nummer eins. Mhm. A, Gülleimporte aus Holland. Mhm. Also bei uns im Kreis, glaube ich, ist das ganz, ganz selten, dass Gülleimporte aus Holland kommen. Wir müssen auch nicht glauben, dass jeder LKW, der ein holländisches Kennzeichen hat, gleich Gülle aus Holland hat. Wir haben sehr viele Tierhaltungsanlagen oder Betriebe mittlerweile, die an holländische Betriebsleiter verpachtet sind, weil sie hier von unseren Berufskollegen aufgegeben worden sind. Und wenn sie sich mit Lohnunternehmern aus ihrer Heimat bedienen oder umfahren, kann ich nicht gleich rückschließen, dass es Gülle aus Holland ist. Aus Holland selbst wollen wir sie auch nicht, definitiv. Das wäre mir auch lieber, wenn die nicht da wäre. Ich kann es aber nicht verbieten. Hier im Kreis ist es nicht so und von daher sehe ich da nicht die Gefahr und dass sie unterstellen, wenn wir nachts arbeiten, dass das gleich kriminell ist. Also das ist für mich schon gleich wieder eine Tonart oder eine Auslegungssache. Wir haben dadurch, dass wir es immer zielorientierter machen, nämlich die Gülle zu Vegetationszeiten der Pflanze ausbringen, ein immer engeres Zeitfenster. Und da müssen wir natürlich unter Witterungsbedingungen auch die Zeit Nutzen, die da ist. Ob es dann immer nachts sein muss oder nicht, kann ich im Einzelfall jetzt nicht beurteilen, welche Beweggründe der einzelne Landwirt hat. Aber wenn wir es, je effektiver und zielorientierter wir es machen wollen, umso kürzer wären auch unsere Zeitfenster.
Ich möchte kurz etwas von der Facebook-Seite vorlesen, und zwar einen Kommentar von Andrea Eiling, die zu dem Gespräch heute NABU WLV postet: Endlich kommen wir wieder zurück zu einem Diskurs. Vorurteile ausräumen durch Gespräche. So, Vorurteil, es wird nur nachts ausgefahren. Herr Lüttke.
Es wird nicht nur nachts ausgefahren, es wird sicher auch tagsüber ausgefahren. Und Herr Roman darf es so verstehen, wie er es verstehen möchte. Ich habe festgestellt, dass es diese Praxis gibt. Wie der Westfale sagt, jeder zieht sich den Schuh an, der ihm passt. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir hohe Nährstoffeinträge haben. Und es ist völlig unerheblich, ob sie tagsüber oder in der Nacht ausgebracht werden. Sie belasten unsere Umwelt massiv. Und davon müssen wir weg.
Herr Lüttke sagt jetzt, flächengebundene Tierhaltung, das ist die Lösung. Sie sagen, das machen wir schon. Wann merken wir denn, dass sich etwas bessert dann im Grundwasser?
Also im letzten Umweltbericht des Umweltministers Johannes Remmel 2016 steht schon beschrieben, dass sich signifikant der Nitratgehalt im Grundwasser sinkt. Das geht langsam einher, weil wir so eine unheimlich lange Austauschbarkeit im Grundwasserstand haben. Aber das ist schon von Herrn Remmel festgestellt worden. Und ich bin mir ganz sicher, die Dinge, die wir von 2006 bis heute 2017 verändert haben, die wirken, so dass Nitratentwicklung im Grundwasser nur positiv sein kann.
Das sehen wir und schätzen wir völlig anders ein. Die eigentliche Intensivierung der letzten 10 bis 15 Jahre zeichnet sich aktuell im Grundwasser noch gar nicht ab. Wie Herr Roman eben ausführte, hat Grundwasser ein Langzeitgedächtnis. Wir gehen davon aus, dass die Entwicklung der vergangenen Jahre dann in naher Zukunft auch im Grundwasser sichtbar werden und sich dort mit entsprechenden Ergebnissen abbilden werden. Und da können wir unterstellen, dass sie nicht positiv sein werden.
Sie unterstellen das wieder mal. Wir haben mittlerweile das, was Sie anzweifeln, eine Wirtschaftsdüngernachweisverordnung. Es wird dokumentiert, wo was hin und her geht. Und nicht alle Landwirte sind kriminell, wie Sie es behaupten. Die Gülle, wieder die Nährstofffrachten werden pflanzenverbaulich, verträglich verbracht und verwertet. Und es geht nicht darum, ob ich die Gülle ausbringe oder nicht ausbringe, sondern wir müssen eigentlich viel weiter hingehen. Wir müssen so düngen, und da ist es egal, ob es Gülle ist oder Mineraldünger ist, zu Vegetationsbeginn, wie kann ich Wurzelwachstum bei Pflanzen fördern, wie kann ich eine Jugendentwicklung von Pflanzen fördern, damit gewährleistet ist, damit der Stickstoff, sobald er mineralisiert ist, von der Pflanze aufgenommen werden kann. Das sind richtig Zusammenhänge, die ich da sehen muss, wie das funktioniert. Und Mineralisation im Boden läuft ab 6 Grad Bodentemperatur. Wir haben im Boden Nitrosonomas und Nitrobacter, das sind die Tierchen oder Bakterien, die unten im Boden auch heute arbeiten und mineralisieren. Und wenn wir kein Pflanzenwachstum haben, laufen wir natürlich Gefahr, dass Nährstoffe auswaschen oder auswaschen können. Diese Gefahr ist auf unseren Sandböden natürlich größer als auf Lehm- und Tonböden. Aber es sind eben die Zusammenhänge, die wir sehen müssen, dass wir möglichst immer wieder Flächen- oder Pflanzenwachstum haben müssen, damit Nährstoffe aufgenommen werden können. Und die Mineralisation so weit steuern, dass es zur Vegetation hin verfügbar ist.
Zum Beispiel für Raps. Ich möchte jetzt einmal darauf eingehen, dass Sie Herrn Lüttke vorwerfen, er sage, alle Bauern seien Kriminelle. Das haben Sie jetzt zweimal gemacht. Herr Lüttke, sind denn alle Bauern Kriminelle?
Ich kann nicht verstehen, dass ich so etwas gesagt habe, und ich bin noch weit davon entfernt, so etwas zum Ausdruck zu bringen. Landwirte sind keine Kriminellen. Sie wirtschaften. In vielen Fällen tun sie das auch gut. Sie müssen Ertrag erzielen. Das ist für uns unzweifelhaft. Sie leben von ihrer Arbeit, und das sollen sie auch in Zukunft können. Allerdings, und das habe ich eben bereits zum Ausdruck gebracht, muss landwirtschaftliche Praxis dort ihre Grenzen erfahren, wo sich eine Gefährdung und Belastung für die Allgemeinheit abbildet. Und das haben wir mittlerweile. Und von daher würden wir gerne das Ordnungsrecht auch für landwirtschaftliche Produktionsprozesse etablieren wollen. Wir haben es in allen anderen Lebensbereichen, nur nicht bei der Landwirtschaft. Warum können wir nicht feste Normierungen installieren, die überprüfbar und auch sanktionierbar sind bei Fehlentwicklungen? Dagegen wehren sich die Landwirte aus unverständlichen Gründen. Wenn alles so wenig belastend ist, wie Herr Rohlmann das hier zum Ausdruck bringt, dann könnte man sich diesem Wunsch, diesem Verfahren doch anschließen.
wenn ich noch einmal direkt dazu, wir haben diese Reglementierung, diese Gesetzgebung, zum Teil, also privilegiertes Bauen, landwirtschaftliches Bauen ist, wenn ich flächengebundener bin, da haben wir die Regelung und darüber hinaus diese gewerbliche Tierhaltung, die Herr Lüttke wahrscheinlich anspricht und eingrenzen möchte, da haben wir in Westfalen selbst dafür gesorgt, dass die gewerbliche Tierhaltung einen Deckel bekommen hat. Da gibt es Höchstgrenzen in der Genehmigungsphase, die dann, wenn sie erreicht sind, auch nicht mehr umgangen werden können. Dann ist das Wachstum flächenunabhängig nämlich ausgegrenzt und das ist bei Mastschweinen als Größenordnung 1500 Mastplätze. Die kann ich einmal dann privilegiert gewerblich bauen und wenn das erreicht ist, ist dieses grenzenlose Wachstum nämlich längst abgestellt. Das hat es früher gegeben und diese Vorgabe oder diese Vorgehensweise kam aus dem Berufsstand heraus. Wir selbst haben das damals auch schon gesehen, dass wir das ganz frei so vielleicht auch nicht laufen lassen können und dass wir irgendeine Regelung brauchen.
Herr Lüttke? Herr Ullmann, ist doch nicht zutreffend. Streuen Sie den Menschen noch keinen Sand in die Augen. Sie bleiben unterhalb der Maximalzahlen, lassen sich ihre Plätze genehmigen. Anschließend wird mit einem Strohmann der nächste Antrag gestellt und auch da sind Sie dann im Genehmigungsverfahren und bekommen den nächsten Stall genehmigt. Und das ist doch Praxis, das können wir doch an vielen Stellen beobachten, das ist doch nicht zu widerlegen.
Das kann ich 1:1 widerlegen. Wir haben diese intensive Bauphase, die wir von 2010, sag ich mal, bis 2014, 15 gehabt haben, längst hinter uns. Wir sehen heute kaum noch Bauanträge auf landwirtschaftlichen Betrieben. Also diese Lust zu investieren ist lange nicht mehr in unseren Familien und auf den Höfen da. Das findet nicht mehr statt. Wir haben nur noch ganz einzelne Bauvorhaben und dann geht es meistens darum, dass Ställe modernisiert werden, in Richtung Tierwohl entwickelt werden, weiterentwickelt werden. Aber dieses Zubauen ist längst abgeschlossen. Wir haben im Gegenteil, wenn wir mal in der Statistik die Betriebe aufnehmen würden, die aufgegeben werden, wo auch die Ställe nicht mehr genutzt werden, das taucht in keiner Statistik auf, haben wir sogar einen deutlichen negativen Trend.
Vielleicht erklären Sie auch einmal, warum es da um Existenzen geht, jetzt bei Ihren Streiks und bei diesen Düngeregeln.
Ja, also das treibt ja die jungen Menschen auf die Straße, das bin ich in meinem fortgeschrittenen Alter, das sind unsere Betriebsnachfolger, die Menschen, die jetzt auf den Demonstrationen auf den Straßen unterwegs waren, sind überwiegend junge Leute und die machen sich berechtigt ernste Sorgen um ihre Zukunft, um Planungssicherheit, ob sie diesen Beruf oder diesen Lebensweg überhaupt noch starten wollen, weil mittlerweile wir kriminalisiert werden, Bauernbashing scheinbar gesellschaftsfähig geworden ist und diese Planungssicherheit nicht mehr gegeben ist. Es sind Betriebe dabei, die haben vor 5 Jahren in dieser Phase investiert und man sagt ihnen heute, am liebsten hätten wir gar nicht mehr, dass du da Tiere hältst.
Herr Lüttke, wie viel Verständnis haben Sie da?
Gar keins, kann ich so rundheraus sagen. Landwirte geben bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu Protokoll, dass sie die aktuelle Problemlage verstanden haben, ihre landwirtschaftliche Aktivität verändern wollen, etwas für Insekten tun wollen. Und zeitgleich fahren sie nach Bonn, nach Düsseldorf oder Berlin, veranstalten dort Trecker und Massendemonstrationen und wollen offensichtlich genau das Gegenteil von dem, was sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit unter das Volk bringen, erreichen. Das geht zulasten der Glaubwürdigkeit. Ich vermag die Landwirtschaft mit ihren Ausführungen im Moment überhaupt nicht zu verorten. Entweder steht man zu dem, was man den Menschen erklärt, oder man verfährt so, wie es im Moment zu beobachten ist, übt hohen Druck auf die Politik aus mit dem Ziel, ein Weiter so zu erreichen.
Nur ist es nicht auch so, dass die Politik etwas von den Landwirten verlangt, nämlich höher, weiter, schneller, immer mehr produzieren?
Das verlangt nicht die Politik. Das ist ein Prozess, den hat die Landwirtschaft, denke ich, selber zu verantworten. Wenn wir uns dort die Strukturen anschauen, es geht nur noch über Masse, nicht mehr über Klasse. Es wird für den Weltmarkt produziert. Nun, was wir hier in der Bundesrepublik produzieren, das wird hier gegessen, das wird in China, in Asien genauso konsumiert und die Reste gehen nach Afrika. Und ich denke, das sind Entwicklungen, die brauchen wir nicht. Die Menschen in Drittländern sind auch in der Lage, sich zu ernähren, ihre Nahrungsmittel zu produzieren. Wir müssen sie nur lassen. Mit unseren Importen zerstören wir dort die Märkte und schaffen auch Ursachen für die Migration.
Herr Ullmann?
Nun, da Sie ja sicherlich unseren Berufsstand gut beobachten, Herr Lüttke, ist es Ihnen nicht entgangen, dass wir uns selbst davon Abstand genommen haben, gesagt haben, wir möchten auch nicht, dass in Drittländern nach Afrika, wie Sie sagen, Teile von Hühnchen oder Hähnchen exportiert werden, um dort die heimischen Märkte zu zerstören. Davon haben wir uns in der WLV-Nachhaltigkeitsoffensive distanziert und gesagt, das wollen wir nicht, unterstützen wir auch nicht. Ansonsten, wenn Sie die Weltmärkte ansprechen, so wie sie sind, da spielen Sie wahrscheinlich auf die Schweine an, dass wir eine Überproduktion oder über 100% in der Schweinehaltung haben. Wir sprechen beim Schwein vom sogenannten fünften Viertel, was verkauft wird, mathematisch nicht möglich. Aber es gibt nun mal ein Schwänzchen und Pfötchen und Backen und Öhrchen. All das, was hier in unseren westeuropäischen Gewohnheiten nicht verzehrt wird, wird schon mal dort verwertet. Das ist also Ressourcennutzung in meinen Augen. Da haben wir dann eben eine unterschiedliche Sichtweise. Und zum anderen müsste man sich, wenn man die Statistik reinherzieht, erstmal darauf einigen, was ein deutsches Schwein ist. Ein in Holland geborenes und gemästetes Schwein und in Deutschland geschlachtet ist laut Statistik deutsch geworden durch den Tötungsvorgang. Ebenso mit tschechischen, polnischen und dänischen Schweinen. Also da muss man erst, glaube ich, mal die statistischen Grundlagen darlegen, was ist überhaupt ein deutsches Schwein oder nicht, wenn ich das herannehmen will und das ausschließen will. Wir werden aus Deutschland niemals die Welt ernähren können oder wollen. Wir werden auch nie Kostenführerschaft erreichen, weil unsere Kosten unheimlich hoch sind. Was wir aber schon gebrauchen bei unseren Strukturen im Lebensmitteleinzelhandel, dass 4 Personen über 85% des Frischfleisches vermarkten. Da sind wir so abhängig wie noch was, sind die Marktzugänge, damit wir Vermarktungsalternativen haben, damit wir in den guten Zeiten auch partizipieren können von guten Preisen. Das würden wir sonst so nicht wahrnehmen können. Deshalb sage ich, wir können nicht die Welt ernähren, aber wir brauchen Marktzugänge.
Roman, die Schweinepreise sind aktuell in der Bundesrepublik sehr hoch. Das hängt mit der Nachfrage aus China zusammen und der afrikanischen Schweinepest, die dort grassiert. Sie werden uns jetzt nicht erklären wollen, dass Sie mit Pfötchen und Schwänzchen die hohen Preise generieren. Da gehen ganze Schweine hin, die dorthin geliefert werden. Und so wird das auch in anderen Bereichen sein. Bleiben wir doch bitte bei den Fakten.
Also Pfötchen und Schwänzchen, also das fünfte Viertel, sind ungefähr 8 Euro am Schwein. Wenn wir die nur als Gewinn hätten, wären wir schon glücklich.
Fleisch ist zu wenig wert, sagte uns eine Schweinebäuerin aus Horstmar in der letzten Woche zum Beispiel. Und wir wären jetzt auch genau bei dem Thema.
Wollen wir mal reinhören, was die Radio-EST-Hörer in der Region sagen zum Thema Massentierhaltung, Schweinehaltung?
Also ich finde, Massentierhaltung ist die Umweltverschmutzung Nummer 1.
Herr Ruhlmann.
Ja, auch da die Frage, was ist Massentierhaltung? Wie viele Tiere sind es? Da hat, glaube ich, jeder, wenn Sie 5 Menschen fragen, kriegen wir 5 Meinungen oder 5 Größenordnungen. Und Umweltverschmutzung hat damit zu tun, wie ich dann eben die Verwertung oder die Nährstoff an die Pflanze bringe für den Pflanzenwachstum. Dann kann man das umweltschonend oder genauso hinkriegen, als wenn die gleichen Tiere in kleineren Beständen stehen würden. Es kommt eben immer darauf an, wie ich die Dinge mache.
Herr Lüttke, wie kommt es bei Ihnen drauf an? Was sagen Sie? Massentierhaltung ist die größte Umweltverschmutzung?
Da stimme ich ohne weiteres zu. Nicht die größte, eine der größten mit. Da haben wir sicher auch noch viele, viele andere Quellen, die ursächlich sind. Massentierhaltung beginnt dort, wo Futter zugekauft wird. Und das haben wir mittlerweile flächendeckend. Solange wir angepasste Bestände haben, der Landwirt in der Lage ist, die Tiere mit dem Futter, was er auf seiner Fläche erzeugt, zu ernähren, denke ich, ist das in Ordnung. Dann haben wir ein angepasstes Verhältnis, was Futtererzeugung und auch zurückbleibende Nährstoffe angeht. Das passt dann zueinander. Aber davon sind wir weit entfernt. Wir gefährden mit unserer Art, Fleisch zu produzieren, die Umwelt in einem sehr hohen Maß. Und wir müssen feststellen, Fleisch frisst Fläche. Mit den geringen Erträgen, die wir dort erzielen, nicht monetär, aber mit den geringen Erträgen, die wir dort erzielen, um Menschen zu ernähren, glauben wir, dass es mit Getreide und Cerealien deutlich besser geht. Der Aufwand, um Fleisch zu erzeugen für Nahrungsmittel, ist einfach zu hoch und zu groß.
Ab wie vielen Schweinen ist es denn profitabel für Landwirte jetzt auch? Ja, im Handel, in der Wirtschaft. Denn das ist ja auch ein Problem. Sie verdienen damit ja nicht genug Geld.
Ich glaube, das kann man so genau, ich möchte da keine Zahlen nennen, sagen. Es ist schwierig für uns, wenn wir als Familienbetrieb generationenübergreifend, das heißt, 2 Familien müssen von dem Betrieb leben, existieren können, so betreiben wollen, dass wir auch ein angemessenes Einkommen haben. Ist ja schon mal die Frage, was ist ein angemessenes Einkommen? Da hat auch jeder eine unterschiedliche Vorstellung. Und wie betreibe ich meinen Betrieb? Wir stehen ja auch voll dahinter, dass wir immer mehr in die Diversifizierung gehen, über regionale Vermarktung, über Direktvermarktung. Dass jeder Betrieb dort sein Einkommen erwirtschaftet, ist ja gut. Und wenn wir als Verbraucher uns dorthin entwickeln, dass wir weniger Fleisch essen, dann werden und können wir doch nicht dagegen reden wollen. Das muss auch, für mich ist das etwas, was jeder Verbraucher für sich entscheiden muss. Und das hat auch etwas mit Bildung zu tun oder mit dem Wissen, wie ich mich ernähre. Und dann kann ich das für mich abwägen. Ich werde jemanden nicht bevormunden wollen, dass er kein Fleisch isst oder dass er Fleisch essen soll oder muss. Das soll für mich jeder selbst entscheidend. Und dann ist uns eben die Frage, wie bedienen wir diese Märkte? Und ich glaube, die werden sich in Zukunft deutlich, deutlich diversifizieren, dass wir über neue Stallbauformen Tiere mit Freilandhaltung bekommen werden. Und dann wird sich am Markt zeigen, ob wir dann bereit sind als Verbraucher, da schließe ich mich da nicht aus, bereit sind, diese Kosten dann auch im Preis wiederzugeben.
Wenn wir bis 2050 alle Veganer werden würden, reduzierten wir 2/3 der CO2-Verschmutzung auf diesem Planeten. Und wir haben auch nicht genug Ackerflächen, um in Zukunft alle zu ernähren, alle Menschen. Also was ist denn jetzt die Lösung? Und ich möchte die Landwirte da ein bisschen aus dem Fokus nehmen, denn ich bin bei Ihnen, das sind ja wir.
Massentierhaltung hin oder her, wir wollen alle ein günstiges Fleisch haben auf dem Teller. Und ich sag mal so, dann sollten wir Konsumer halt einfach auch ein bisschen mehr Geld bezahlen. Dann würden die Bauern da halt auch nicht 1000 Schweine in einem Schweinestall halten, sagen wir es mal so. Ne? Also ich meine, das ist ja auch die Nachfrage. Ne? Ich meine, wer will schon für ein Hähnchenfleisch 5-6 Euro bezahlen? Man will das von Aldi oder von Lidl holen und das ist halt Massentierhaltung halt. Ne?
Herr Lüttke, essen Sie Fleisch?
Ja, das tue ich.
Okay, und was ist eine Lösung in Sachen Fleisch, vegetarisch, vegan, Ackerfläche? Wo müssen wir hin?
Ja, aus meiner Sicht müssen wir den Verbraucher mit ins Boot nehmen. Ich denke, da habe ich eine gemeinsame Position mit Herrn Rohlmann. Wir müssen den Verbraucher informieren, unter welchen Bedingungen Nahrungsmittel, Fleisch erzeugt wird. Es ist leider Gottes so, dass die aktuelle Produktion von Nahrungsmitteln, von Fleisch, nahezu hinter verschlossenen Türen stattfindet, bis auf wenige Ausnahmen, wo man mal durchs Fenster schauen kann. Auf jeder Milchtüte, auf jedem Päckchen, was im Supermarkt gekauft werden kann, wird dem Verbraucher eine heile Welt in der Landwirtschaft vorgegaukelt, bildlich. Und auf diese Weise wird er für dumm verkauft.
Das ist Marketing.
Er weiß unter Umständen gar nicht, wo das, was er dort erwirbt, herkommt, unter welchen Umständen es erzeugt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass allein das zu einer Veränderung des Verbraucherverhaltens führen könnte.
Was fordern Sie da? Ich meine, von der Politik gibt es immer wieder Labels, die dann aber irgendwie A, B, C, D und keiner weiß genau. A ist schon, hat irgendwann mal Licht gesehen, Tageslicht. Was fordern Sie da konkret von der Politik?
Wir fordern konkret, dass die Tierbestände runtergefahren wird. Landwirte sind Marktteilnehmer. Sie haben sich aus meiner Sicht, wie alle anderen, die im Gewerbe unterwegs sind, am Markt zu orientieren. Wenn eine Sache verknappt wird, dann wird sie automatisch teurer. Und ich denke, das sind auch Prozesse, die wir in der Landwirtschaft etablieren könnten.
Was für Aktionen könnten NABU und WLV denn gemeinsam machen, um den Verbraucher aufzuklären? Denn ich glaube, nur so wird es funktionieren.
Ja, wir sind eine BNE-zertifizierte Bildungseinrichtung im NABU-Kreisverband Steinfurt. Wir bilden junge Menschen in Kindergärten und Schulen beginnend weiter, was Natur und Umwelt angeht. Neben Müll ist auch die Fleischproduktion und der Genuss ein wichtiger Aspekt. Ich denke, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten da schon sehr gut aufgestellt sind.
Herr Rohlmann, was wären Sie bereit, einmal auf den Vorschlag einzugehen? Und dann, was würden Sie als WLV-Vorsitzender sagen, wo wären Sie bereit, mit den Naturschützern zusammenzuarbeiten?
Also ich denke, für mich der erste Aspekt ist, mal anzusprechen, wie viel Lebensmittel wir wegwerfen. Wir monieren, wie wir das erzeugen, ob wir das nun richtig finden oder nicht richtig, halb richtig finden. Aber wir haben rundweg 1/3 Nahrungsmittel erzeugt, produziert in Deutschland, verarbeitet, verpackt, auf die Lieferkette gebracht und dann wird es entweder nicht vermarktet oder verkommt im Kühlschrank oder war auf dem Tisch und wird dann verworfen. Das hat unsere Elterngeneration und Großelterngeneration nicht getan. ich sage jetzt auch mal, warum kann es nicht so sein, dass in jeder Kantine auch einmal in der Woche den Rest der Woche verarbeitet wird oder gegessen wird? Also dieses Lebensmittel wegwerfen finde ich so, das hat mit Wertschätzung gar nichts zu tun. Wir reden über Wertschätzung und das, was ein angemessener Preis ist, und behandeln, also werfen Lebensmittel weg. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich denke, das ist zumindest schon mal der allererste gemeinsame Punkt, den man angehen könnte. Und ansonsten liegen wir sicherlich weit auseinander in der Wahrnehmung, was Massentierhaltung ist oder nicht Massentierhaltung ist. Massentierhaltung, oder wenn ich mehrere Tiere habe, ich finde dieses Wort schon seltsam, da muss ich gewährleisten, dass es dem letzten Tier oder dem genauso gut geht, wie es dem ersten Tier geht. Das ist meine Pflicht als Tierhalter, dafür habe ich gerade zu stehen. Und die Wirkung auf Umwelt, das hat auch was mit meinem Betriebsmanagement, mit dem Pflanzenbau, mit Lagerbau, Ausbringungstechnik von den anfallenden Gülle und Mist. Das muss nicht gleich schlecht sein, nur weil es mehr ist, oder gut sein, weil es weniger ist. Ich kann auch mit wenig grobe Fehler machen und ich kann auch mit viel alles richtig machen.
Die Intensivierung in diesem Zusammenhang ist doch das Problem. Wir sind heute so weit, dass nach der Ernte die Fläche vorbereitet und wieder eingesät wird. Das heißt, unsere Umwelt, der Boden und alles, was auf diesen Flächen lebt, kommt einfach nicht zur Ruhe. Die Pausen zwischen den Bewirtschaftungszeiträumen sind einfach zu eng. Ein Kibitz hat gar keine Möglichkeit, auf unseren Industriegrasflächen, wie wir sie draußen vorfinden, erfolgreich zu brüten. Im März, April geht es los, dann brütet er, dann wird er ausgemäht, dann wird Gülle gespritzt und dann hat er fürs zweite Gelege gerade die Eier gelegt, dann ist das Mähwerk wieder da. Spätestens entweder die Eier oder die Küken bleiben auf der Strecke. Das betrifft nicht nur den Kiebitz, sondern viele andere Botenbrüter auch. Es betrifft auch die Insekten, insbesondere auf solchen Flächen. Und da, wo kein Gras gemäht wird, wird im Rahmen der Kultur mit Pflanzenschutzmitteln gearbeitet. Ist also ein großflächiges Problem. Das ist nicht nur die Tierhaltung, auch die Intensivierung auf den Flächen. Es geht letztendlich nur um Ertrag, um Kostendeckung. Wir missbrauchen Natur an dieser Stelle und das sollten wir so nicht weitermachen.
Also Gras, Grünland, sagt ja das Wort Dauergrünland. Da ist natürlich immer Bewuchs, da wird der Boden auch nicht umgedreht, sondern es wächst und wird geerntet. Dann kann man sicherlich die Intensität oder die Häufigkeit der Schnitte ansprechen. Da gibt es aber vielleicht auch die Möglichkeit, technisch da anders ranzugehen oder gemeinsam mit Naturschützern oder Tierschützern die Gelege zu finden und drumherum zu mähen. Also da gibt es sicherlich noch Potenzial, das zu verbessern. Wir haben aber auch heute schon gute Ansätze, wo das mit der biologischen Station zusammen sehr gut funktioniert. Dazu gehört dann auch, wenn wir über Artenschwund reden, dass wir über Prädatorenmanagement mal reden. Das gehört genauso dazu.
Erklären Sie mal.
Nun, wenn wir ein Gelege haben, gibt es natürlich Feinde. Das ist nicht immer der Landwirt, das sind auch natürliche Feinde. Das kann der Fuchs sein, das können Marder sein, Wiesel sein. Das kann natürlich auch die Krähe sein oder ein Elster sein oder eine Dohle sein. Wie auch immer, Greifvögel sein. Und die bedienen sich natürlich auch alle dessen, was dort in der Natur ist. Also muss man das vielleicht auch mal bereit sein, dann mit in den Blick zu nehmen. Und wenn wir über Ackerbau reden, wo Sie sagen, dass wir immer nach der Ernte schon wieder die nächste Ernte vorbereiten, also wir können das wirtschaftlich nicht leisten, dass wir nur jedes zweite Jahr ernten. Die Möglichkeiten haben wir nicht. Da müssen wir uns gesetzlich irgendwas Tolles einfallen lassen, wie wir das honorieren wollen. Und wenn wir nach dem Getreideanbau direkt wieder das Feld bestellen, dann machen wir das aus Naturschutz- und Gewässerschutzgründen, weil die Zwischenfrüchte, die dann wachsen, aktiver Gewässerschutz ist. Je besser die Zwischenfrucht wird, mit großem oder gutem Wurzelwachstum und einer guten Jugendentwicklung, ist sie nämlich jetzt in der Lage, den Stickstoff, der heute und morgen mineralisiert wird, aufzunehmen, damit er gebunden wird und nicht in Richtung Grundwasser geht.
Und das ist genau der Stickstoff, den Sie auf die Flächen bringen, um ihn zu entsorgen aus der Tierhaltung. Roman, wir sitzen da beide nun.
Entschuldigung, das ist nicht ganz richtig. Wir wollen Humus im Boden haben. Humus ist der Hebel für Klimaschutz. Also wir haben ja viele, viele große Aufgaben in der jetzigen Gesellschaft und in unserer Gesellschaft in der Zeit. Und wenn wir über Klimaschutz reden, haben wir den größten Hebel, ist Humusaufbau im Boden, CO2 binden. Und wenn ich Humus aufbaue, haben wir immer eine Mineralisation im Boden. Und wenn ich Mineralisation habe, die findet statt bei über 6 Grad Bodentemperatur, habe ich auch Stickstoff, der dann als Nitrat vorliegt. Das hat an dem Punkt nichts damit zu tun oder wenig, ob wir Gülle ausbringen oder Festmist ausbringen. Wenn ich die Tiere auf Stroh halte, bringe ich ja auch Festmist aus. Das ist auch Kot, Hahn und Stroh dabei. Und wenn ich Pflanzenreste auf dem Boden aufs Feld ausbringe, die verrotten ja auch irgendwann und werden auch mineralisiert. Also so einfach ist die Welt da nicht.
Wir sitzen beide am runden Tisch Biodiversität, Herr Röhmann. Im Hinblick auf die Kiebitze haben wir ja nun spannende Diskussionen hinter uns. Die Intensivierung der Fläche ermöglicht keine Lösung an dieser Stelle. Und es ist auch nicht jeder Landwirt, und das können wir so feststellen, wie es ist, es ist auch nicht jeder Landwirt bereit, sich an diesem Programm zu beteiligen. Und selbst da, wo Kiebitze vorkommen, ist nicht ausgeschlossen, dass die Brut eben nicht erfolgreich verläuft, weil gewirtschaftet wird. Trotz Kenntnisse, dass die Tiere da sind. Ich denke, wir müssen da deutlich, deutlich entspannen. Wir müssen die Flächen weniger intensiv nutzen. Und wenn Sie dann sagen, wir können uns das nicht erlauben, Flächen liegen zu lassen. Sie nutzen in der Bundesrepublik fast 70% der Grundfläche als landwirtschaftliche Fläche. Das sind Lebensräume, die Sie damit in Anspruch nehmen. Und ich denke, da können wir nicht alleine in Richtung Landwirtschaft denken. Da hat auch Natur ein Anrecht, in gebührender Weise berücksichtigt zu werden. Dass das nicht geschieht, unterstreicht der hohe Artenverlust, den wir zur Kenntnis nehmen müssen. Es ist eine Änderung der Wirtschaftsweise unabdingbar. Da kommen wir gar nicht drum zu.
Sie sagten, oder ich hatte den Einwand gegeben, wir können es uns nicht leisten, jedes zweite Jahr zu ernten, auf Ihre Aussage, wir würden zu intensiv nach der Frucht direkt für die nächste Frucht arbeiten. Das war die Aussage dazu, dass wir uns nicht leisten können, jedes zweite Jahr, dass wir zu ernten. Dass wir Flächen bereitstellen, auch in den Flächen. Wir gehen heute sehr viel mit Blühstreifen, mit Uferrandstreifen, mit sämtlichen Programmen in die Fläche oder an die Fläche. Und da gehe ich mit. Warum nicht? Lassen Sie uns Programme entwickeln, die so interessant sind, dass ich Spaß daran habe, es zu tun. Es muss eine kleine Anreizkomponente dabei sein, klar. Sonst kann ich es nicht leisten. Ich finde auch keinen Verpächter von Flächen, der mir sagt, wenn du einen Hektar Kiebitzschutz machst, will ich gar keine Pacht haben. Diese Verpächter gibt es auch nicht, muss man dann auch mal sagen. Sind nicht alles Eigentumsflächen, auf denen wir wirtschaften. Aber lassen Sie uns doch hingehen und Programme entwickeln, die wirklich den Bodenbrüter an der Stelle fördern. Und dann aber bitteschön auch einhergehen, dass wir zumindest ein Monitoring machen. Welche Chancen hat das Gelege überhaupt zu schlüpfen? Und wenn das Gelege schlüpft, welche Chancen hat das Küken überhaupt groß zu werden?
Ich möchte vom Kiebitz jetzt mal weg, wieder zum Verbraucher, weil ich glaube, dass da der Knackpunkt ist. Innerhalb der Landwirtschaft macht ja die Tierhaltung 70% aus. Wir sagen, wir müssen da weg. Sagen wir jetzt mal, wir müssen da weg. Herr Lütke sagt, das ist alles viel zu viel. Wie können denn Landwirte das überhaupt schaffen? Wir machen jetzt keine Butter mehr, Klimakiller Nummer 1, by the way, sondern wir machen jetzt in Kartoffel. Das ist von der CO2-Verschmutzung überhaupt nicht so wild, 0,8%, glaube ich. Wie können denn Landwirte unterstützt werden, nicht mehr so viel auf Tier zu machen, sondern auf Obst und Gemüse? Was brauchen Bauern da von der Politik?
Zunächst einmal, dass CO2 oder die Veredelung so ein stark CO2-negativ ist. In der Bundesrepublik Deutschland hat die Landwirtschaft an der gesamten CO2-Ausstoß, ich glaube, 7% Anteil.
24%.
Das ist weltweit. Mhm. Das ist die Zahl weltweit.
Reicht ja schon.
Ja, Moment, wir reden jetzt von Deutschland. In Deutschland sind es 7%. Nicht, weil wir als Landwirte vielleicht nur so viel besser sind, sondern weil wir als Gesellschaft so unheimlich gut leben. Wir reisen viel. Wir haben Lebensgewohnheiten, die sehr viel CO2 emittieren.
Jedenfalls, das sind 11% weltweit nur im Vergleich.
Ich kenne nur die Zahl 23 weltweit, Deutschland 7%.
Und an Transportwegen wegen 11%.
Und wenn wir den Fleischkonsum halbieren würden, würden wir 1% weniger CO2 in der Bundesrepublik Deutschland ausstoßen. Gut, so ist, mag es mit der Statistik sein. Mhm. Können wir dann vielleicht nachher austauschen. Mhm. So, jetzt nochmal zur Frage, wie war die?
Die Frage war, wie Bauern umsteigen können. Die sagen, wir machen jetzt nicht mehr in Tierhaltung, sondern in Obst und Gemüse. Wie kann sich das rentieren? Was brauchen Sie von der Politik?
Ich glaube, das sind ja dann Produkte, die wir relativ nah am Kunden erzeugen und auch vermarkten. Kartoffelanbau sehe ich zum Beispiel, dass das hier zurzeit im Kreis Steinfurt deutlich ausgebaut wird, die letzten paar Jahre. War so ein Phänomen, was in Niedersachsen sehr stark ausgeprägt gewesen ist. Vielleicht hat man dort auch zu intensiv Kartoffeln angebaut. Und jetzt geht die Entwicklung hier rüber. dass wir hier mehr Kartoffel anbauen, aber ich glaube nicht mit der Intensität, wie sie im Emsland angebaut worden ist. Wenn wir Spargel anbauen oder Erdbeeren anbauen, sehen wir ja auch, dass das einige wenige Betriebe machen und die auch immer größer machen, leider Gottes. Da sind wir aber relativ, brauchen wir nicht so die politischen Rahmenbedingungen im Moment. Es sei denn, man würde dort Förderungsmaßnahmen machen, wenn man so einen Hofladen anfinanzieren will oder sowas. Da kann man sich sicherlich was ausdenken, oder?
Aus meiner Sicht brauchen wir einen grundsätzlichen Verständniswechsel von Natur als Produktionsfaktor hin zu Lebensraum, zum vielfältigen Lebensraum. Ja, im Moment haben wir die Natur als Produktionsfaktor für wenige mit Belastung für alle. In der Bundesrepublik werden jährlich über 7 Milliarden an Fördermittel für die Landwirtschaft ausgezahlt. Das ist ein enormer Betrag, den wir auch anders verwenden können. Warum können wir ihn nicht umweltverträglich einsetzen, dass der Landwirt, der umweltverträglich wirtschaftet, dann auch mehr gefördert wird und der, der die Natur über Gebühr in Anspruch nimmt, Lebensräume über Gebühr in Anspruch nimmt, weniger oder gar nicht berücksichtigt wird im Rahmen der Förderprogramme.
Warum wird das nicht gemacht?
Das wird im Ansatz oder wird im Prinzip gemacht. In der ursprünglichen Förderung wurde die Dezitonne Getreide gefördert oder das Rindfleisch gefördert mit einem Kilo oder Kopfprämie. Das hat man vor vielen Jahren schon abgestellt, um diesen Gedanken gerecht zu werden und nicht zu sagen, wir wollen die Produktion um jeden Preis fördern, sondern wir wollen fördern, dass die Landwirtschaft flächendeckend von Familienbetrieben möglichst gemacht wird. Von daher ist diese EU-Förderung dort schon diese Anreizkomponente, den letzten Ertrag zu holen oder das letzte Kilo Fleisch zu holen oder Liter Milch zu holen, längst weg. Es ist ein Ausgleich dafür, dass wir in Europa und in Deutschland natürlich auch schon ganz andere Verhältnisse haben und Bedingungen haben, als wir sie auf dieser Welt haben. Und das eben als Komponente gesehen wird, einen Außenschutz bekommen wir nicht, aber wir müssen Ausgleich schaffen dafür, dass wir hier die Landwirtschaft erhalten und sie uns nicht wegstirbt.
Aber Herr Lüttke, jetzt, wenn Sie den Vorschlag nochmal machen und Herr Ruhlmann sagt, das gibt schon, reicht Ihnen das ja scheinbar nicht.
Nein, überhaupt nicht. Es ist ja mittlerweile so, dass die Fläche finanziert wird mit den Fördermitteln. Der überwiegende Anteil der landwirtschaftlichen Flächen befindet sich in Pachtverhältnissen und die Fördermittel werden über den Bewirtschafter dann oft an die Verpächter durchgereicht. Nach Untersuchung der Universität in Göttingen hat lediglich 1% der Fördermittel noch einkommenssichernden Charakter. Das unterstreicht, dass wir eine massive Fehlentwicklung in diesen Bereichen haben. Zudem können wir die Fehlentwicklung sehr gut in Ostdeutschland beobachten. Dort haben wir große Industriebetriebe, Kapitalanleger, die große Flächen erworben haben in der Nachwendezeit und erhebliche Fördermittel abgreifen, ohne selbst zu bewirtschaften. Ich denke, das sind Gelder, die fehlen der Landwirtschaft letztendlich auch. Wir fordern, dass konkrete Dienstleistungen zum Erhalt der biologischen Vielfalt mit diesen Mitteln bezahlt werden, dann sähe die Welt da draußen deutlich anders aus.
Nachhaltige Landwirtschaft subventionieren, das ist doch eine schöne Idee. Wann geht der NABU streiken?
Wir gehen nicht streiken. Wir
Warum
leben das,
nicht?
Wir leben
Warum
das,
nicht?
Wir leben das vor. Ich denke, da kommen wir viel weiter mit. Wir haben selber eine Tierhaltung, die kann sich jeder anschauen. Wir haben 0,6 bis 0,8 GVE Hektar. Wir praktizieren genau das, was wir uns draußen vorstellen. Und das funktioniert gut. Wir haben eine hohe Biodiversität auf unseren Flächen. Alles kleinrahmig mit 70 Tieren. Ich muss nicht 700 Tiere da stehen haben. Es geht und wir leisten, denke ich, einen Beitrag.
Trotzdem erreichen wir so in der Masse ja nichts. Auch wenn Sie es vorleben, im Kopf der Verbraucher ist das nicht angekommen, denn da ist das, was der Hörer hier sagte, wir wollen immer noch das günstige Schnitzel.
Das ist, muss ich feststellen, nicht so. Wir vermarkten auch unsere Tiere und ich habe aktuell Probleme, die Nachfragen zu decken. Und ich nehme deutlich mehr für die bei uns erzeugten Produkte, wie man das im konventionellen Bereich erreichen kann und gezahlt bekommt. Es gibt sehr viele Menschen, die ganz genau hingucken, wo, was, unter welchen Bedingungen produziert worden ist.
Dem verweigern wir uns ja gar nicht. Wir sagen ja nur, dass es nicht per Ordnungsrecht im Hebel von links nach rechts geht. Dann gibt es einen Strukturbruch. Dann werden viele von uns aufhören. Und wir werden nachher feststellen, was haben wir da überhaupt gemacht. Und wenn wir das langsam machen, dass sich Betriebe in diese Bewirtschaftungsform entwickeln, werden wir da immer mit das unterstützen, soweit es geht, weil wir glauben, dass wenn auf Mal die ein x-faches an Fleisch da wäre, auch der Preis für ihr Produkt und ihre Preissegment unter Umständen nicht haltbar wäre. Und dieses Hochpreissegment ist in der jetzigen Phase, Adventszeit vor Weihnachten, immer leichter zu verkaufen als das ganze Jahr. Ist für NABU eine tolle Marktlücke. Finde ich gut, dass das gemacht wird. Und auch für jeden Landwirt, der das macht. Bloß wir sagen, wir wollen das auf dem Produkt. Ich stelle mir vor, dass demnächst auf 100 Gramm Kochschinken draufsteht, dass das Schwein, ich sag mal, mit 1, 2, 3, 4, 5 Sternchen gehalten worden ist, wie auch immer wir sie definieren. Und dass da dann auch draufsteht, wo es wegkommt. Kommt es aus Deutschland, kommt es aus Steinfurt, kommt es irgendwo aus Europa oder von dieser Welt. Mhm. Also eine klare Haltungskennzeichnung, wie wir sie aus dem Eierbereich kennen, mit einer ganz klaren Herkunftskennzeichnung. Und dann wird sich der Markt entwickeln. Da bin ich mir ganz sicher, wir können nur in einer Veredelung, wo wir unheimlich hohe Investitionen getätigt haben, die auf den Betrieben liegen, die nicht abbezahlt sind, wenn wir dort einen Strukturbruch haben wollen, dann müssen wir das Beordnungsrecht machen, dann werden die Betriebe, wie man so schön sagt, abgewickelt und dann werden wir ganz andere Strukturen bekommen. Das ist nicht notwendig. Wir können das besser über eine Generation meiner Meinung nach machen, indem wir den Verbraucher mitnehmen, dass sich die Betriebe Zeit haben, umzustellen und ganz klar draufschreiben, was drin ist.
Also Sie sagen Landwirtschaft der Zukunft, regionale Landwirtschaftswege, das finde ich gut. Mit diesem Label halt auch, mit der Kennzeichnung, das finde ich auch gut. Wie kriegen wir das denn hin? Wer macht dieses Label?
Dafür brauchen wir das Problem, Bundesrepublik, EU-Recht, Vermarktungsrechte, wie auch immer, was man da machen darf und nicht. Wir brauchen eine klare Deklaration, Haltung und Herkunft. Das ist Bundespolitik, die da gemacht werden muss in Absprache mit den Bundesländern. Da muss es, wie man immer sagt, EU-konform sein. Also Brüssel muss auch noch das Okay dazu geben. Und dann ist das möglich. Ich glaube aber, wenn wir es auch nicht im Vierteljahr schaffen, dass das möglich ist, weil wir sind in Deutschland auch nicht allein auf dieser Welt, in unseren Nachbarstaaten, in Holland, in Dänemark, also alles so die nordisch-westlichen Länder, gibt es ja ähnliche Diskussionen. Und die Bevölkerung ist da ja nicht, schläft ja nicht auf dem Baum. Also dort gibt es ja auch Tendenzen, die sich in diese Richtung gehen und wir verweigern uns dem nicht. Ich sage, wir wollen diesen Weg gehen, aber bitteschön kontrolliert, damit wir die Betriebe behalten, damit wir jedem Betrieb die Chance geben, diesen Weg mitzugehen. Das ist, glaube ich, der Fokus, den wir verloren haben in der Politik, dass wir glauben, wir können die Dinge einfach so umwerfen. Und im Ackerbau draußen, was Herr Lüttke anspricht, wenn es darum geht, Artenvielfalt und Insekten, da kann man sicherlich hingehen und sich wünschen, wir drehen alles auf 1950 und dann ist die Welt wieder gut. Ich glaube nicht, dass die Welt dann automatisch wieder gut ist. Wir haben dort ganz andere Chancen und Möglichkeiten. Wir haben über dieses Precision Farming, also die Intelligenz der Technik nutzen, können wir nämlich ein Feld so düngen, Quadratmeter genau fast, also Quadratmeter ist ein bisschen überzogen, aber so 100 mal 50 mal 50 Meter Felder, kann ich in einer bestimmten Ertragskartierung auch den Pflanzenschutz, also beginne ich dann weniger Pflanzen zu säen, wenn ich auch weniger Ertragspotenzial habe, damit die Pflanze sich gesünder entwickeln kann, dann mache ich auch ein Stück weit weniger Pflanzenschutz und ich dünge auch auf den niedrigeren Ertrag. Und wenn ich immer dort ertragsbezogen dünge, dann laufe ich auch immer weniger Gefahr, dass Nährstoffe auswaschen können. Ich werde das nie auf Null drehen können. Das funktioniert draußen in der freien Natur nicht. Aber ich kann das Risiko immer weiter runterfahren, dass wir Gefahr laufen, dass Nährstoffe sich verlagern in Richtung Grundwasser. Das wollen wir auch nicht. Und da brauchen wir diese intelligente Technik für. In Zukunft wird ein Mähdrescher die Grundlage bilden und genau festlegen, wo wir wie viel ernten. Da ist nicht ein Jahr, ist kein Jahr, aber wenn wir von 3, 4, 5 Jahren die Daten haben, die dann immer fortlaufend wieder verarbeitet werden, kann ich genau sagen, dort ernten wir 5 Tonnen, dann bewirtschaften wir auch für 5 Tonnen und dort ernten wir 10 Tonnen, dann bewirtschaften wir auch für 10 Tonnen. Ich glaube, das sind intelligente Antworten auf die Fragen, die wir heute haben.
Ich glaube ja immer noch, wir müssen an den Verbraucher, denn es mag die Verbraucher geben, die bei Ihnen einkaufen. Es gibt auch ganz viele, die sagen, die Universität Osnabrück hat es letztens in einer Studie gezeigt, die sagen, ich kaufe teuer Fleisch ein und es ist mir was wert. Und genau die Leute kamen aus dem Supermarkt und hatten das Billigfleisch in ihren Einkaufskörben. Wenn ich jetzt etwas tun möchte, etwas Gutes, nämlich unsere Landwirte unterstützen und unseren Naturschutz, was mache ich als Verbraucher? um ihnen beiden gerecht zu werden.
Ich würde gerne noch einmal auf das von Herrn Rohmann Gesagte eingehen wollen.
Okay.
Wir wollen keine Landwirtschaft anno 1950. Wir sind aber dennoch der Überzeugung, dass manche Ideen für unsere Zukunft in der Vergangenheit liegen. Früher war nicht alles besser. Ganz bestimmt nicht. Aber vieles auch nicht schlechter. Und darauf sollten wir einfach aufbauen. Und wenn ein Vertreter eines Landwirtschaftsverbandes von Strukturbrüchen spricht, dann meint er, Höfe sterben. Wir müssen doch konstatieren, dass genau mit dem Vorgehen, was wir die letzten 25, 30 Jahre in den Verbänden etabliert haben, in den Bauerverbänden etabliert haben, bis auf EU-Ebene hinauf, hat einen erheblichen Beitrag zum Höfesterben geleistet. Und wenn wir heute mit dem Precision Farming Quadratmeter genau wirtschaften wollen, dann ist das eine Technik, die kann sich nicht jeder Landwirt leisten, sondern nur der, der kapitalkräftig ist, der Große. Und das geht nur zu Lasten der Kleinen. Das heißt, die Verbandspolitik zielt doch darauf, offensichtlich, den Kleinen auszubluten, sich seiner Flächen zu bemächtigen und in Zukunft Landwirtschaft im großen Umfang zu praktizieren.
Die Verbandspolitik. Also,
wenn ich, da meint er mich ja persönlich wahrscheinlich mit, dem widerspreche ich in Gänze. Wir stehen immer an der Frage, rentiert sich eine Investition für mich allein oder nicht? Dann kommt die nächste Frage, finde ich einen Nachbar, rechnet sie sich für uns gemeinsam, ja oder nein? Und dann gibt es Lohnunternehmer, Maschinenringe oder dergleichen. Wir werden nicht mehr die Eigenmechanisierung um jeden Preis haben. Da gebe ich Ihnen völlig recht, die haben wir aber heute schon nicht mehr, weil die Kosten für Maschinen so unheimlich weggelaufen sind. Aber wir können uns doch dieser Entwicklung nicht verweigern, weil sie gut ist für Natur und Umwelt. Die wird auch so weit gehen, dass irgendwann Kameratechnik da drauf ist und ich kann das Gelege erkennen. Der piept dann und sagt, hier wird jetzt das Arbeiten eingestellt.
Sie gestalten die Umwelt maschinengerecht und das ist ja über einen langen Zeitraum gelaufen. Es sind ja Hecken, das geschieht ja auch heute noch. Es werden Hecken entfernt, es werden große Schläge zusammengeführt. Ich habe Ihnen zugehört, tun Sie es bitte umgekehrt auch. Wir haben die Folgen der Flurbereinigung im Naturschutz immer noch nicht abschließend verdaut. Das sind ja Auswirkungen, die sind großflächig erkennbar und sie setzen sich offensichtlich vor. Und im Rahmen der Landschaftsplanung, wie sie aktuell läuft, sind ja auch bereits erste Anzeichen erkennbar, dass man diesen Prozess fortsetzen möchte. So geht es nicht weiter. Wir brauchen kleine Strukturen, wir brauchen kleine Betriebe, uns im Naturschutz, in der Umwelt und letztendlich auch für die Menschen ist überhaupt nicht geholfen, wenn wir große, aus ihrer Sicht leistungsfähige Betriebe haben, die aber auf Kosten aller produzieren.
Herr Rohlmann sagt ja, große, moderne Geräte, die helfen.
Also erstens mal, wir entfernen nicht täglich illegal Wallecken, wie Sie es immer wieder schon mal behauptet haben und gerade auch angedeutet haben. Und zweitens habe ich nicht von den Betrieben gesprochen, sondern von diesen teuren, intelligenten Maschinen. Und dann ist die Frage, mit wie vielen Leuten ich mir diese Maschine teile. Da stehen dann immer noch viele Betriebe in ihren jetzigen Größen dahinter oder nicht. Und eine Entwicklung. Wir haben in der Vergangenheit 2% Strukturwandel gehabt. Ja, klar, keine Frage. Ich bin mir aber sicher, wenn wir tatenlos zusehen, was da zurzeit passiert, welcher Umbruch oder welcher Unmut da auf den Höfen ist, dann wird dieser Strukturbruch passieren, weil die nächste Generation überlegt sich sehr wohl, ob sie das Wagnis Landwirtschaft noch eingehen will.
Und dann wird es tatsächlich eine Sache der großen Betriebe sein. Sie sind nicht daran interessiert, dass es nur noch große Betriebe gibt.
Nein, definitiv nicht, weil das sind dann auch nicht mehr unter Umständen eigene familienbestimmte Unternehmen oder Betriebe. Dann kommen wir worst case zu kapitalgesteuerten Formen, die dann die Landwirtschaft oder die Landbewirtschaftung übernehmen. Das ist nicht meine Vorstellung von Landwirtschaft. Das möchten wir nicht. Wir möchten möglichst viele unserer jetzigen Betriebe mitnehmen. Und es droht gerade, dass wir genau die Betriebe, die in Europa, in Deutschland gute Zukunftschancen haben, dass wir die verlieren, weil sie den Mut zur Zukunft zurzeit nicht haben.
Herr Lüttke, wie weit ist Ihr Verständnis dafür?
Ja, Sie werden mir nachsehen, wenn ich dieser Aussage nicht zustimmen kann. Die Politik des Westfälischen Landwirtschaftsverbandes und auch des Deutschen Bauernverbandes geht in eine deutlich andere Richtung. Es werden große Betriebe gefördert. Man will große Einrichtungen, nicht nur hier in Westdeutschland, auch offensichtlich in Ostdeutschland. alle Strukturen, die wir haben, und wenn lokal vermarktet werden soll, dann brauchen wir kleine Schlachthöfe, sind gar nicht mehr überlebensfähig. Auch kleine Betriebe können gar nicht mehr anforderungsgerecht produzieren. Wenn Sie mal sehen, wie ein Schwein vermarktet wird, das wird Herr Rollmann Ihnen besser erklären als ich, nach Masken. Es muss bestimmten Normierungen entsprechen, damit es mit Maschinen verarbeitet werden kann. Das können kleine Betriebe gar nicht leisten. Es ist alles darauf ausgerichtet, im großen Umfang zu produzieren. Der Ackerbau dient offensichtlich in weiten Teilen nur noch zur Aufnahme der anfallenden Nährstoffe. Und das auch nur ungenügend, wie wir am Grundwasser erkennen können.
Dann möchte ich gerne jetzt nochmal zu mir zurück. Und zwar, was kann ich denn tun als Verbraucher, um sowohl unseren Landwirten hier in der Region was Gutes zu tun und auch dem Naturschutz? Wo ist denn da der Nenner?
Also ich glaube, der Nenner ist wirklich dabei, das in den kleinen Schritten anzufangen, wirklich den Bäcker vor Ort aufzusuchen, den Metzger vor Ort aufzusuchen, dort, wo wir die Möglichkeiten haben, Direktvermarktungsbetriebe anzufahren und wirklich auch dann, man muss ja nicht gleich alles von einem zum anderen drehen, aber diese Betriebe und diese Vermarktungsformen wirklich auch zu unterstützen, dass wir sie behalten, denn dort droht uns ja auch ein Wegbrechen. Wir sehen ja in diesem Handwerk, ob es Metzger ist oder ob es Bäckerei ist, dass dort auch aus anderen Gründen jemand diese Arbeitsintensität gar nicht wieder starten will oder die nächste Generation nicht anfangen will, weil dort auch nicht genug Umsatz vielleicht am Ende hintersteht. Wir müssen einfach sehen, dass wir diese Vermarktungswege auch fördern durch unser Tun.
Herr Lüttke, sind Sie dabei? Wie unterstützt der NABU diese Idee?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich sehe hier die Politik maßgeblich in der Verantwortung. Zusammenleben in einer Gesellschaft muss organisiert werden und das geschieht im Moment nicht. Aus meiner Sicht ist es nicht hinnehmbar, dass 4 oder 5 Supermärkte in der Bundesrepublik ein Preisdiktat, wie wir das erleben, vornehmen, letztendlich zulasten auch der Landwirte und, was mich viel mehr bewegt, zulasten der Umwelt. Der Landwirt folgt letztendlich nur dem, was er da vorfindet. Er hat unter Umständen gar keine andere Möglichkeit. Insoweit haben wir gemeinsame Positionen. Da muss die Politik ran und wir müssen feststellen, dass genau die Partei, die sich den Erhalt der Schöpfung auf die Fahne schreibt, relativ wenig bis gar nichts dazu beiträgt, um hier eine Entlastung zu erreichen. Man ist offensichtlich nicht bereit, Gruppierungen...
Nennen Sie die Partei bitte, dann ganz deutlich, keine Verschleierung.
Ich denke, da weiß jeder, welche ich meine.
Sagen Sie es. Nein, Sie setzen immer sehr viel voraus für alle Menschen auf dieser Welt.
Das C wandert ja schon mal. Man weiß ja nicht, wo es gerade ist.
Okay. Ja, sicher. Da meinen wir die CDU. Da müssen wir gar nicht hinterm Berg halten. Das bezieht sich ja auf die Partei oder auf die Regierungsverantwortung auf Kreisebene. Ich sehe es auf Landesebene und insbesondere auf Bundesebene, wo positive Vorschläge aus dem Umweltministerium, die nicht mal gravierend einschränkenden Charakter haben, bereits kritisch diskutiert und verhindert werden.
Also, Sie fordern mehr Eingreifen der Politik. Wenn jetzt der Verbraucher direkt schon mal was machen soll, was sagen Sie dem, wie gut ist mein Fleisch, mein Obst, mein Gemüse, was ich im Discounter kaufe, bei Aldi oder Lidl? Wie gut ist das für mich als Verbraucher?
Also ich,
was billig ist, bleibt billig. Da brauchen wir gar nicht drum zu sprechen. Was in der Masse unter günstigsten Bedingungen produziert wird, kann für sich selten in Anspruch nehmen, gut zu sein.
Dem widerspreche ich komplett. Wir haben nicht die Aufgabe, dass wir, ich sag mal, Ware oder Fleisch, Nahrungsmittel haben, was der Qualitätsnorm und Güte nicht entspricht. Wir haben nur 1A Qualität für uns zur Verfügung. Das ist eine tolle Leistung, die auch aus der Landwirtschaft oder eben in der Landwirtschaft geleistet wird. Wir haben vielleicht Erwartungshaltung, dass wir den Tieren mehr Raum geben möchten, mehr Tageslicht oder mehr Platz oder wie auch immer. Dort mag jeder unterschiedlich unterwegs sein. Aber es braucht niemand, auch nur ansatzweise ein schlechtes Gewissen haben, dass er das Fleisch oder die Lebensmittel in Deutschland nicht konsumieren kann. Das ist absolut rückstandsfrei und von höchster Qualität, wie es noch keine Gesellschaft und keine Generation gekannt hat.
Also für mich als Verbraucher ist das Fleisch genießbar, sagen wir es mal so, aber das Schwein hat dann schlechter gelebt.
Nein, das Schwein hat nicht schlechter gelebt. Ich sage immer, ich hätte 1950, ich nehme die Jahreszahl wieder, weder Bauer sein wollen noch Schwein sein wollen. Beides Mal ist heute besser.
Nur, jetzt kommen wir wieder weg von der Direktvermarktung und den regionalen Landwirtschaftswegen. Denn helfe ich den Bauern, wenn ich bei Aldi meine Milch einkaufe?
Überhaupt nicht.
Ein Ansatz wäre, wo ich mich immer sehr drüber störe, wo wir als Verbraucher ja scheinbar drauf reagieren, diese Angebote. Wenn man mal den Laden meiden würde, der das günstigste Angebot hat, darum muss ich ja noch nicht viel teurer kaufen. Wir werden ja in die zur Ladentheke gelockt mit vermeintlichen Sonderangeboten im verderblichen Bereich. Das ist ja auch unser Problem, dass unsere Ware nicht lagerfähig, in Anführungszeichen, ist, wir nicht Kurzarbeit machen können, sondern Frischware hat eine natürliche Haltbarkeit und da muss sie vermarktet sein, verkonsumiert sein. Und ich könnte ja auch mal hingehen und sagen, der meint, dass er der Preisrallye immer treiben muss, den meide ich an diesem Tag. Also sie glauben gar nicht, wie genau das in jedem Haus ausgewertet wird, mit welchen Aktionen sie die Verbraucher in den Laden bekommen oder nicht.
Wir sehen es jetzt, die Festtagsgans für 2 Euro. Wie kann das sein? Sie sagen, die Qualität ist gut, nur das Mindset des Verbrauchers ist dann ja billig. Herr Lüttke, was sagen Sie, Aldi und Lidl und Co.? Machen die unseren Preis kaputt? Ja, nein, warum?
Sie machen eindeutig den Preis kaputt. Es geht aber auch nur, weil genügend an Produkten, genügend an Ware zur Verfügung steht, wo man entsprechenden Druck ausüben kann. Wenn nicht hier gekauft wird, dann wird halt woanders gekauft, um die Regale zu füllen. Und das ist ein Prozess, da sehe ich dann wiederum die Landwirte mit in einem Boot. Wenn ein derartiges Überangebot zur Verfügung gestellt wird, dann sind es halt die Gesetze des Marktes, dass es günstiger wird. Ob es dann so günstig sein muss, billig, wie wir das im Moment erleben, das ist natürlich die andere Frage. Da sehe ich die Politik in der Verantwortung. Landwirte und Discounter bekommen das nicht alleine gelöst. Diese Hoffnung brauchen wir uns gar nicht hingeben. Das bedarf politischer Vorgaben. Die Nahrungsmittelproduktion, die Fleischproduktion belastet Natur und Umwelt massiv. Dem hat entgegengewirkt zu werden und da sehe ich einfach die Politik in der Verantwortung.
Und das heißt, wir wählen dann was?
Da werde ich Ihnen keine Empfehlung geben. Ich denke, da ist der Wähler mündig genug, um das selber entscheiden zu können.
Ich glaube, wählen gehen ist schon mal der beste Ansatz. Denn erstmal möglichst viele wählen gehen. Und wenn man sich dann vorher Gedanken macht, was denn für mich die richtige ist, dann sind wir alle ein gutes Stück weiter.
Vielleicht noch ein kleines Abschlussstatement von Ihnen beiden. Wir haben die Stunde mehr oder weniger voll gemacht. Die nächste Wahl ist voraussichtlich jetzt erst in 2,5 Jahren, man weiß nicht, was da noch so kommt. Was, wenn Sie jetzt beide einen Wunsch formulieren könnten, was muss in diesen 2,5 Jahren, egal von der Politik, von den Verbrauchern, vom Umweltschutz, von den Landwirten passieren? Ihr Wunsch, als erstes vielleicht Herr Ruhlmann.
Also mein Wunsch ist, natürlich bewegen wir uns immer in einem Umfeld mit gesetzlichen Anforderungen und Verordnungen, die wir umsetzen müssen, einhalten müssen. Und unser Wunsch, Landwirtschaft, mein Wunsch ist, dass wir immer die Wissenschaft dazu nehmen, also nicht nur die Emotionen nach vorne stellen, die Wissenschaft dazu nehmen und sich dann Politik auch wirklich das, die Meinung bildet unter einer Folgenabschätzung. Folgenabschätzung wohl Richtung Natur und Umwelt und Gewässer, aber eben auch Folgenabschätzung, was heißt das für die Betriebe? Können die Betriebe so einen Weg überhaupt mitgehen oder nicht? Ich glaube, diese Folgenabschätzung in Richtung der, die es tun sollen, die ist in der letzten Zeit gänzlich ausgeblieben.
Herr Lüttke, Ihr Wunsch?
Ja, ich wünsche mir eine Landwirtschaft, die aus den Fehlern der Vergangenheit lernt, die nicht mehr die Hochleistungslandwirtschaft in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung stellt, sondern unter Beachtung der Artenvielfalt, der Umwelt und des Tierwohls entsprechend produziert, keine Überschüsse produziert und vor allem auch die Lebensgrundlage unserer Kinder berücksichtigt, damit wir der nächsten Generation noch eine lebenswerte Umwelt hinterlassen.
Das finde ich gut und ich wünsche mir jetzt von allen da draußen, geht regional einkaufen, macht das und tut damit etwas Gutes für die Umwelt, bevor ihr weise wählen geht demnächst. Das waren Albert Ruhlmann vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband und für den NABU im Kreis Steinfurt-Gießbett Lüttke. Vielen Dank, dass Sie sich darauf eingelassen haben in diesen brisanten Zeiten.
Danke sehr.